Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten.
Wohnhaft in Malmö, arbeiten in Lund.
Komm, als ob ich das noch falsch machen würde. Wir starten jetzt. Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Es ist lange her und wir hatten uns vorgenommen, früher wieder da zu sein, aber so ist das Leben. Es gibt viel zu tun und tatsächlich kommen ja auch die Einschläge näher. Aber erstmal moin, moin nach Malmö, lieber Jan. Guten Tag.
Moin, moin.
Jan, alle wissen es ja eigentlich, Notfallmediziner, hatten wir uns darauf geeinigt, ja, ne? Notfallmediziner in der Notaufnahme im Universitätsklinikum in Lund.
Korrekt.
In Schweden und ja, kennt sich mit Corona aus. Erstens, weil er es selbst hatte, das hatten wir in der ersten Folge. Und zweitens, weil er auch Patienten behandelt, die an Corona erkrankt sind. Und wir haben es gerade im Vorfeld schon besprochen, jetzt kommen die Einschläge auch im eigenen Bekanntenkreis näher. Gerade hat sich gibt es einen positiven Test bei jemandem, den du gut kennst, nämlich deiner, ich kann mal sagen, ehemaligen Tagesmutter, wobei Tagesmutter fast schon abwertend ist, weil sie ja eigentlich fast Ersatzmutter war, kann man sagen.
Ja, genau. Mütterliche Freundin.
Ja, genau.
Mittlerweile mütterliche Freundin ist gestern positiv getestet worden.
In Hannover.
In Hannover. Und pikanterweise auch kurz davor noch Kontakt mit meinen Eltern gehabt. So,
es wird spannend.
Schauen wir mal.
Es wird spannend. Also wir gucken mal, wohin die Reise geht. Und ja, bei mir gibt es jetzt auch Corona-Kontakt, um es mal so zu sagen. Wir haben heute nämlich die schöne Nachricht bekommen, dass die Betreuerin an der Schule meiner Tochter auch positiv getestet wurde. Erstmal gute Besserung oder einen milden Verlauf auf jeden Fall wünsche ich. Aber für uns bedeutet das 14 Tage eine 7-Jährige zu Hause in Quarantäne zu haben, die sich nicht mit Freundinnen treffen darf. Ja, wir dürfen trotzdem zur Arbeit gehen, auch wenn das natürlich irgendwie alles strange ist und unsere anderen beiden Kinder dürfen auch weiterhin zur Schule gehen. Das mag alles irgendeinen Sinn ergeben für die Behörden. Wenn man selbst davon betroffen ist, dann fragt man sich, welchen Sinn das ergibt. Aber gut, die Diskussion will ich jetzt hier nicht aufmachen. Also das zur persönlichen Betroffenheit. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es organisieren. Kurzzeitig gab es Freude bei unserer Tochter, dass sie zu Hause bleiben darf. Mittlerweile hat sie, glaube ich, gespürt, dass das auch ziemlich langweilig werden kann und vor allen Dingen auch noch ordentlich was zu Hause zu erledigen ist an Homeschooling und so weiter. Und das hat ja letztes Mal schon super geklappt. Deshalb, naja, mal schauen, wie das alles so wird. Na gut, wir haben uns für die Folge heute einiges vorgenommen und mal gucken, ob wir das alles durchbekommen, aber auf jeden Fall sind wir ein Zahlen-Update schuldig, wir sind ein absolutes Zahlen-Update schuldig nach so langer Zeit und man hat es ja in den Medien auch schon so verfolgt, die Zahlen in Schweden sind auch nach oben gegangen, es gab auch wieder einen extremen Anstieg. Ich sag mal, spätestens eigentlich Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober ging das los, dass die Zahlen bei euch auch wieder gestiegen sind in Schweden und damit natürlich dann auch die Intensivfälle und auch leider die Todesfälle. Kannst du was zu den genaueren Zahlen sagen? Wir haben ja wahrscheinlich beide gerade hier das Dashboard offen.
Genau, also heute wurden die magischen 7.000 geknackt, was die Toten angeht. Das heißt also, nachdem die Zahl relativ lange an der Grenze zu 6.000 und dann ein bisschen über 6.000 stagniert, ist sie jetzt doch deutlich innerhalb der nächsten Wochen um die nächsten 1.000 gestiegen. Und das ist natürlich alles andere als erfreulich. Im Hinblick auf das ausgebreitete Infektionsgeschehen nicht sonderlich verwunderlich eigentlich, aber das schlägt natürlich auf die wunde Stelle, ja, die und die Fragen kommen von vielen Journalisten an die entsprechende Behörde hier in Schweden. Wie sie sich dazu verhalten und ob man hätte was anders oder besser machen können. Dann kann man konstatieren, dass wir aktuell das ist sozusagen gerade schwer zu sagen, wie viele gerade, also und rund 250 Patienten in ganz Schweden werden intensivmedizinisch betreut, glaube ich. Wenn ich richtig die Zahlen von der heutigen Pressekonferenz in Erinnerung habe. Das heißt also, die Hälfte aller Patienten, die in Schweden gerade intensivmedizinisch betreut werden, sind Covid-19-Patienten. Wir haben weiterhin eine Überschusskapazität, nationale Überschusskapazität an Intensivplätzen bei ungefähr 23%. Und das wird wohl auch, wurde heute zumindest gesagt, zentral überwacht. Das heißt also, dass man, wenn sollte also bildlich gesprochen ein Krankenhaus voll sein, dann gibt es also eine zentrale Organisation, die dafür sorgt, dass entsprechend Patienten verlegt werden, sodass man natürlich Patienten, die Intensivmedizin brauchen, auch versorgen kann. Dann kann man sagen, die Krankheitsfälle nehmen natürlich auch zu. Es gibt jetzt 272.643 Krankheitsfälle in Schweden. Es deutet sich ein Plateau an, aber das ist noch zu früh zu sagen. Also wenn man das Dashboard anschaut, dann sieht es tatsächlich so ein bisschen so aus, als wenn es sogar ein bisschen fällt, aber
das könnte auch die Meldeverzögerung sein.
Das könnte, was die Neuerkrankungen angeht, so glaube ich, da sind wir relativ gut dran. Aber natürlich gibt es immer auch ein paar Nachmeldungen, Nachmeldungen spielen vor allen Dingen bei den Todesfällen eine Rolle. Und es wurde heute wieder deutlich darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen die letzten zwei Wochen mit großer Unsicherheit behaftet sind. Das heißt, man muss also davon ausgehen, man sieht jetzt, wenn man sozusagen das wochenweise verfolgt, sieht es so aus, als wenn die Totenzahlen deutlich fallen würden. Aber wir müssen damit rechnen, dass für Kalenderwoche 48 und 47 noch deutlich mehr Tote nachgemeldet werden. Aber die Hoffnung ist, dass sich da auch ein Plateau einstellt. Die sicherste Zahl ist immer noch die Neuaufnahmen in die auf die Intensivstation und die Tendenz fallend vielleicht, also das sieht jetzt aus wie ein Plateau. Ja, aber man will natürlich am liebsten kein Plateau haben, sondern einen deutlichen Abfall.
Aber das haben wir ja tatsächlich, also in Deutschland wollen wir auch ein Plateau haben. wollen wir auch einen Abfall haben, haben aber eigentlich auch ein Plateau, kann man sagen. Es gibt schon eine Art Seitwärtsbewegung und nicht keinen Abfall der Fälle, es gibt in manchen Bundesländern schon eine Tendenz, dass es fällt. In Schleswig-Holstein zum Beispiel sieht es gut aus. Auf der anderen Seite gab es jetzt heute auch gerade viele Meldungen in Pflege- oder Altersheim in Schleswig-Holstein, sodass man da möglicherweise auch damit rechnen kann, dass die Zahlen dann morgen oder in den kommenden Tagen auch wieder ein bisschen steigen. Mhm. Zumindest, also ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da gibt es andere Menschen, die sich mit den Zahlen besser auskennen, aber das, was ich heute verfolgt habe in den Medien, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass das alles hier total sicher ist und man davon ausgehen kann, dass wenn es mal eine Woche gut läuft, dass es dann auch so bleibt. Also dass es auch in starken Schwankungen am Ende unterlegen ist. In Schleswig-Holstein ist die besondere Situation, dass relativ wenige Infektionen da sind zum Beispiel und dann natürlich kleine Ausschläge nach oben schon eine große statistische Wirkung haben. Und deshalb ist das hier vielleicht nicht, also in Schleswig-Holstein vielleicht nicht so repräsentativ fürs Bundesgebiet. Aber man sieht ja auch, dass die Maßnahmen hier verlängert wurden in Deutschland bis, ich glaube, zum 10. Januar, zum 4. Januar, ich glaube zum 10. Januar. Und ja, relativ Hals über Kopf. Und ja, da sieht man schon, dass hier noch die Notwendigkeit gesehen wird, etwas zu tun und das Ganze noch zu reduzieren. In Schweden, Jan, da war das jetzt so, dass die Berichterstattung, auch die deutsche Berichterstattung dahin ging, dass alle gesagt haben, Schweden verlässt den Weg der Empfehlungen. Da gab es einige Artikel, die das aufgenommen haben, weil es anscheinend jetzt doch so ist, dass ihr Ansagen bekommen habt, wie ihr euch zu verhalten habt und eben tatsächlich auch verbindliche Ansagen, nicht nur Empfehlungen, oder?
Ehrlicherweise, ich muss tatsächlich sagen, so richtig steige ich da auch nicht durch. Es sind keinerlei Gesetze geändert worden, sondern was passiert ist, also was tatsächlich eher signifikant an der Situation ist, ist, dass es so einen kleinen Bruch oder einen Bruch zwischen der Volksgesundheitsbehörde, Volkshälsomyndigheiten und der Regierung gegeben hat. Bisher war es ja so, dass die Volkshälsomyndigheiten deutlich der Regierung gegenüber Empfehlungen ausgesprochen hat, beziehungsweise...
Also, falls Leute neu einsteigen, also die sag ich mal, Volksgesundheitsorganisation, also vergleichbar irgendwie mit dem RKI, aber dann schon ganzheitlicher als das RKI.
Genau, also beschäftigt sich nicht nur mit Infektion, mit dem Infektionsgeschehen als solche, sondern, habe ich neulich hier gelesen, war ein Beispiel, dass man sich dazu zum Online-Casino-Spiel geäußert hat. Ja, dass man gesagt hat, also das ist ein Problem, dass da Boni ausgezahlt werden und das macht es Leuten schwerer aufzuhören, das fördert die Spielsucht. Und das fällt zum Beispiel auch in den Aufgabenbereich der sogenannten Volksgesundheitsbehörde. Also deren Auftrag ist bedeutend breiter als eigentlich nur Pandemiebekämpfung. Aber natürlich ist es jetzt mit deren Hauptaufgabe und diese Behörde.
Da kommen wir zurück.
Genau. Und die Hauptaufgabe, und bisher war das so, dass die Regierung der Volkshälsomyndigheiten freies Spiel gelassen hat, wenn man so will. Das heißt also, die Regierung hat gesagt, wir treten zurück und wir lassen sozusagen die Experten sprechen und entsprechende Empfehlungen aussprechen. So. Aber die Volkshälsomyndigkeit hat natürlich keine gesetzgeberische Möglichkeiten, sondern wenn man Gesetze mit Konsequenzen, also mit Strafandrohungen und so weiter erlassen will, dann muss das die Regierung machen. Und das, was jetzt letzte oder vorletzte Woche passiert ist, ist, dass ohne größere Absprache mit der Volkshälsomyndigkeit dann die Regierung den Entschluss gefasst hat, dass erstens der Alkoholausschank nach 22 Uhr verboten wird.
Ist in Schweden immer gut.
So. Und das Zweite ist, dass die Anzahl der Personen, die sich allgemein versammeln dürfen, auf 8 Personen begrenzt wurde. Und da gehen dann aber schon die Unklarheiten los, weil nicht ganz klar ist, was denn eine allgemeine Versammlung ist. Also es gilt wohl in erster Linie für Restaurants, weil man, wobei das ja eigentlich, wenn man will, privates Gebiet ist, aber es hat sich halt gezeigt, dass vor allen Dingen oben in Stockholm, vor allen Dingen in Restaurants sich Leute nicht an die, also an die Distanzierungsregeln gehalten haben und so weiter. Und dass das eine Reaktion darauf war und dass das die Regierung sozusagen diesen Vorschlag der Volkshälsomyndigkeit nur noch zur Prüfung vorgelegt hat, aber sich dann vorbehalten hat und das, so haben sie es dann ja letztendlich auch gemacht, gesagt, okay, ihr könnt was dazu sagen, aber wir fällen die Entscheidung. Und so haben sie es dann gemacht und gesagt, okay, es dürfen sich nicht mehr als 8 Leute treffen. Und auf die Frage dann an Anders Tegnell, also das ist dann die Entsprechung zu Herrn Wieler, wenn man so will, auf die Frage, warum denn 8 Personen da, konnte Tegnell auch nicht richtig antworten und hat dann etwas, trocken an die Regierung zurückverwiesen und gesagt, ja, dann müsst ihr euch an die Regierung wenden, sozusagen das, und durch die Blume gesagt, das war nicht mit uns abgesprochen. Und das
also
Ganze
die Frage
ist jetzt
auch, ob das sozusagen aus deren Sicht gedeckt ist. Wahrscheinlich würden sie dazu nichts sagen oder das macht ja den Eindruck, dass Tegnell dann zurückgibt und ja, dann auch
genau, also es
lässt das zu begründen.
Genau, es war deutlich sozusagen, dass die Volkshälsomyndigkeit dann diese Regelung auf diese Art und Weise, sagen wir mal, nicht vorgeschlagen hätte. Ja. Und
aber dann kann man ja dieses Plateau, über das wir jetzt gesprochen haben, wenn das jetzt so 10 Tage her ist, so richtig kann es noch nicht von diesen Maßnahmen kommen, oder? Also, dass das da deshalb jetzt die Zahlen schon wieder stagnieren, wenn sie denn stagnieren.
Genau. Nee, also es ist eher dafür, ich würde sagen, es ist eher auf die, weiterhin auf die, oder weiterhin darauf zurückzuführen, dass ja auch allgemein wieder die Empfehlungen mit Nachdruck sozusagen kommuniziert wurden. Ja, das heißt also Abstand halten, Hände waschen, bleib zu Hause, wenn du auch nur die geringsten Symptome hast, vermeide unnötiges Reisen und auf regionalem Niveau, zum Beispiel hier in Schonen, hat man dann noch in Absprache mit den, mit dem regionalen Infektionsschutz, hat man dann abgesprochen, okay, man solle auch gefälligst sich von größeren Einkaufseinrichtungen fernhalten. Unnötige Einkäufe sollten nicht gemacht werden. Ja, man sollte, natürlich kann man Lebensmittel einkaufen gehen und auch wenn man in die Apotheke muss, ist das auch kein Problem. Aber so wie hier bei mir um die Ecke, da haben wir ein großes Einkaufszentrum, da durch die Gegend zu flanieren und schon mal Weihnachtseinkäufe oder Black Friday zu machen, ja, das wollte man vermeiden. Und
okay, da gibt es dann wieder diese klaren Hinweise, von denen wir hier schon öfter gesprochen haben, die klare Empfehlung, das zu tun. Und das, beziehungsweise das zu lassen. Und das hat auch nichts mit den Menschenansammlungen mit 8 Leuten zu tun, oder? Also.
Nee, genau. Also diese Empfehlungen kamen schon vorher. Ja, und das mit den, jetzt habe ich das exakte Datum, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das mit den 8 Leuten kam also hinterher. Ja, und das war dann jetzt also eine offizielle, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich Verordnung sein kann, aber das ist sozusagen eine offizielle Empfehlung der Regierung. Und ich interpretiere das so, dass
kriegt ihr Bußgelder oder müsst ihr bezahlen, wenn ihr dagegen verstoßt?
Nee, also sagen wir mal so, was Restaurants angeht, ja, die müssen, soweit ich weiß, Bußgelder zahlen. Ja, wenn also, und dann ist das, aber das fällt dann auf die jeweilige Kommune zurück. Das heißt, die Kommune schickt Leute raus, die gucken, ob die entsprechenden Regeln eingehalten werden und wenn nicht, müssen die Restaurants dicht machen, beziehungsweise müssen Bußgelder zahlen.
Aber war das vorher nicht auch schon so?
Das war vorher auch schon so. Ja, das hat man dann in gewissem Umfang wieder sozusagen zurückgedreht, beziehungsweise konntest du im Restaurant Leute mit 1 oder 1,5 Meter Abstand sitzen lassen, dann war das okay. Aber jetzt ist es so, wie ich das verstanden habe, dass da halt dann im Prinzip nicht mehr als 8 Leute rumlaufen dürfen. Und das scheint aber, also zum Beispiel jetzt am Wochenende oder jetzt letzte Woche war ja Black Friday oder Black Friday Week, ja, in Stockholm sind die Leute in die Geschäfte gestürzt. Ja. Ich weiß nicht, wie es hier unten war. Hier unten ich nehme das tatsächlich nicht so wahr. Wir gehen einkaufen, also Lebensmittel einkaufen und das war's. Das Letzte, was wir jetzt eingekauft haben, was nicht Lebensmittel war, haben wir im Internet bestellt. Deswegen war jetzt auch schon seit langem nicht mehr in der Malmö-Stadt, so deswegen kann ich da nicht in Malmö dazu nicht so viel zu sagen, nicht viel sagen, aber die Bilder aus Stockholm waren also, dass diese Drottninggatan, das ist diese Haupteinkaufsstraße in Stockholm, da wo auch seinerzeit da dieser LKW-Attentat stattgefunden hat, die war also voll mit Leuten und das hat schon für Aufsehen gesorgt und offensichtlich auch gezeigt, dass sozusagen das ein bisschen schwierig ist, zu bestimmen, wann, wie, wo 8 Leute sich allgemein versammelt haben. Ja? Und es gibt weiterhin, also zum Beispiel, wie man das jetzt in Deutschland wieder gemacht hat, dass nur noch ein Mensch oder ein Besucher pro 20 oder 25 Quadratmeter ins Geschäft kommen darf. Sowas gibt's nicht. Ja, also meines Wissens nach nicht. So. Und warum nicht, kann ich nicht beantworten. Meine Interpretation ist, dass ich glaube, die Gesetzgebung auch und auch die Infektionsschutzgesetzgebung das nicht hergibt. Ja.
Okay. Es gab auch noch eine andere Meldung jetzt, dass demnächst an Gymnasien in Schweden auf Distanzunterricht umgestellt wird.
Ja, ab Montag geht der Gymnasialunterricht, das heißt Jahrgangsstufe 11 bis 13, glaube ich, oder 11 und 12, gehen wieder über in die in den Distanzunterricht. Interessanterweise, also die anderen Jahrgänge nicht, und auch Erwachsenenausbildung, das heißt Universitäten, Volksuniversitäten sind davon nicht betroffen. Und und da musste sich Anders Tegnell heute auch, wie soll man sagen, Nachfragen gefallen lassen und war da auch mit Widersprüchen konfrontiert, weil die Begründung dafür war, also ist zum einen, dass man sieht, dass das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe 15 bis 17 und 17 bis 19, also 15 bis 19, ist sehr ausgeprägt und hat auch offensichtlich nicht abgenommen, trotz der seit ein paar Wochen ja doch wieder verschärften Empfehlungen. Es hatte offensichtlich keinen Einfluss, sondern eher im Gegenteil, es hat sogar zugenommen. Und und das war jetzt der ausschlaggebende, das ausschlaggebende, dass man gesagt hat, okay, man will die Schulen zumachen. Und dann hat er noch was gesagt heute, dass sozusagen man damit ja auch den öffentlichen Verkehr entlasten will, weil natürlich viele dieser Jugendlichen mit Bus und Bahn durch die Gegend fahren. Und da wurde heute die Frage gestellt, naja, aber ihr habt doch vorher gesagt, dass da eigentlich, also der öffentliche Verkehr eigentlich für das allgemeine Infektionsgeschehen nicht der Hauptmotor ist. Warum ist das jetzt ein Problem?
Ihr kriegt die Querdenker.
So. Und ja, ich fand das eine sinnvolle Nachfrage aber ich interpretiere sozusagen Anders Tegnells oder die Entscheidung der Volkshilfsministerin in folgender Weise, dass sie halt sagen, naja, sie haben Sie sehen sozusagen, dass vor allen Dingen sich die Jugendlichen infizieren. Das nimmt offensichtlich nicht ab. Das sind die Jugendlichen, haben Kontakt mit unterschiedlichen Generationen. Das ist so ein bisschen meine Interpretation, ja, zu jüngeren Geschwistern, zu den Eltern, vielleicht auch zu Großeltern, befinden sich vielleicht in einer Lebensphase, in der man nur bedingt gut reden zugänglich ist, ja, und dass man hier ein Signal setzen will, und man hat den Zeitpunkt so gewählt, dass es jetzt kurz vor Weihnachten ist, dass man mit nur einer Woche oder mit nur zwei Wochen Distanzunterricht de facto aber einen Monat lang die Leute voneinander fernhält, weil dann danach auch gleich die Weihnachtsferien beginnen. Und weil sie aus dem gesamten Schulsektor aus dem gesamten Land Signale bekommen haben, dass das eine extreme Belastung ist für die Schulen, weil sie sozusagen natürlich auch kranke Lehrer dann haben, Unterricht ausfällt, weil sie bei jedem Infektionsausbruch natürlich auch eine Nachverfolgung machen müssen, die Leute müssen zu Hause bleiben und so weiter, und dass das den täglichen Ablauf in der Schule so weit stört, dass sie gesagt haben, okay, dann ist es uns lieber, dass wir Distanzunterricht anbieten für diese Altersgruppe, weil das hat ganz gut geklappt.
Was sagt denn dein Sohn dazu? Der ist ja in dem Alter.
Der ist ja noch in der 6. Klasse. Das ist ja, also Jahrgang, also nicht, also Entschuldigung, nicht, also ich meinte Jahrgang 11, ne? Also
ich dachte Gymnasien generell, okay, schon.
Genau, Klasse, also Klasse 11, 12. Also
die Eltern tatsächlich, die ganz alten, die kurz vorm, die ganz
genau,
alten Schüler.
Genau, die, ne? Also die sozusagen Schüler, kurz vor dem Schulabschluss sind und die sich, na, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in dem Alter wähnt man sich erwachsen und will sich nicht so viel sagen lassen. Und
ich war immer ganz, ganz ruhig und
bin, ja, da eigentlich stimmt,
keine Probleme. Also kann ich so nicht
bestätigen. Man soll nicht von sich auf andere
schießen. Kann ich so nicht bestätigen. Okay, wie ist das bei deinem Sohn in der Schule? Ist derzeit alles sozusagen wie gehabt?
Genau, es ist sozusagen, der Schulunterricht läuft weiter. Das, was sich jetzt geändert hat, dass man auch gesagt hat, dass bisher war es ja so, dass Kinder, die selber keine Symptome hatten, aber in einem Haushalt leben, wo jemand positiv getestet wurde, durften sozusagen weiter zur Schule gehen, bis sie selber Symptome entwickeln. Das hat man jetzt geändert, man hat gesagt, also wenn jemand im Haushalt Symptome entwickelt, dann müssen auch die Kinder zu Hause bleiben. Erstens, um zu sehen, ob sie Symptome entwickeln, beziehungsweise bis 7 Tage nach Krankheitsbeginn bei dem Familienmitglied. Ja. Also keine 2 Wochen, Gott sei Dank, aber Auch da hat man das, jetzt geändert.
Zwei Wochen lang. Erinnere mich bitte nicht dran. Und das ist der erste Tag.
Endlich mal Zeit mit der Tochter verbringen.
Während des Arbeitens, super.
Genau. Das
ist großartig. Okay.
Genau, das war der Grund, also warum man also jetzt ab Montag Distanzunterricht, was soll ich da, also was halte ich davon? Es klingt sinnvoll, aber ich kann auch die Nachfrage nachvollziehen von der einen Journalistin, die gesagt hat, naja, man kann nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr argumentieren, sondern man muss da eigentlich sozusagen, muss die Argumentation so aufziehen, dass es weiterhin ein ausgebreitetes Infektionsgeschehen in dieser Gruppe gibt und dass man mit relativ milden Maßnahmen möglicherweise einen guten Effekt erzielt. Aber das kann man nicht sagen. Das kann man jetzt noch nicht sagen, das wird sich frühestens in 4 Wochen zeigen.
Ich gratuliere dir dazu, dass du das erste Mal eine Politiker-Antwort gegeben hast, indem du dir selbst die Frage gestellt hast, um sie dann selbst zu beantworten. Das schaffen nur Besten. Ja, du entwickelst dich in dem Punkt wirklich unfassbar, muss man sagen. wir haben ein Thema, was ich total spannend finde. Wir haben ja schon öfter mal hier drüber diskutiert, warum die auch Todeszahlen am Anfang des Jahres in Schweden vergleichsweise hoch waren, wenn man auf die anderen Länder guckt, und haben damals ja schon relativ früh die These aufgeworfen, dass das daran liegen könnte, dass das Virus relativ früh in Alten- und Pflegeheime getragen wurde und dort das Pflegepersonal sozusagen mit dafür verantwortlich war, dass ganz viele Infektionen stattgefunden haben und da dann sehr viele ältere Menschen und Risikogruppen betroffen waren, eben auch viele Todesfälle zustande gekommen sind. Jetzt gibt es in Schweden Investigativjournalisten. Gott sei Dank.
Korrekt.
Und diese schwedischen Investigativjournalisten haben was ganz Spannendes recherchiert. Da gab es eine zweiteilige Dokumentation bei euch im schwedischen Fernsehen, und da hat die Mundschutzfrage eine große Rolle gespielt.
Genau, um genau zu sein, ging es darum, und da sprechen wir jetzt über die Frühphase der Infektion, das Frühjahr in Stockholm. Es ist die Zeit, sozusagen eine Woche, bevor Stockholm seine schlimmste Woche schlimmste Woche im Sinne von meisten Toten erleben wird. Und da wurde in einem Altenheim, also in dieser Dokumentation wird recherchiert, in einem Altenheim wurde also die Frage aufgeworfen, wir als Pflegehilfen, die wir die Alten betreuen, warum sage ich Pflegehilfen? Wir unterscheiden hier in Schweden zwischen Pflegehilfen und sogenannten approbierten Krankenschwestern, und hier geht es also um die Pflegehilfen.
Approbierten Krankenschwestern ist in Schweden tatsächlich so geregelt, dass das dann studierte.
Krankenschwestern sind studiert und also hier in Schweden sagt man legitimiert. Das, was wir approbiert in Deutschland nennt sich hier legitimiert.
Und Krankenschwestern ist jetzt auch nicht so gendergerecht, aber.
Nee, genau. Krankenpflegepersonal. Also KrankenpflegerInnen studiertes, approbiertes Personal hier in Schweden. Und dazu abgesetzt gibt es auch Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, die aber keine vollumfängliche Krankenpflegeausbildung haben. Und das sind die ich nenne die jetzt mal Pflegehilfen. Also in Schweden heißt das okay. Anders. Aber und das, was sich unterscheidet, ist, die Ausbildung ist natürlich kürzer und sie sind nicht legitimiert. Sie haben also keine Approbation. Nichtsdestotrotz arbeiten also viele von diesen Menschen im Pflegeheim, und das ist auch durchaus adäquat, dass das so ist. Und da ging es darum, wie die sich jetzt also bei der Pflege von Corona-Verdachtsfällen oder tatsächlich bestätigten Corona-Fällen im Pflegeheim kleiden sollen.
Man ja eigentlich davon aus, dass die Ansage kommt, Maske tragen, Handschuhe regelmäßig desinfizieren, all so eine Sache.
Korrekt. Ja? Aber also so wie bei uns im Krankenhaus, Full Body Armor, ja, also mindestens bei sozusagen Gesprächskontakt auf 2 Meter, Mundschutz und Visier und bei körpernahem Kontakt auch Handschuhe und lange, zumindest irgendeine Form von Plastikschutz, ja. Und da, weil viele der, das hatte ich ja vielleicht auch schon mal erzählt, viele der alten Pflegeheime in Stockholm oder Region Stockholm oder Stockholm Stadt sind privat betrieben. Und da haben die jeweiligen Arbeitgeber, die jeweiligen der Besitzer dieser Betreiber dieser Pflegeheime gesagt, nee, wir sind der Meinung, Visier reicht. So. Und was ist passiert? So, und das beschreibt dann also diese Dokumentation. Die entsprechenden Pflegekräfte haben sich bei ihrer Gewerkschaft beschwert, gesagt, das ist ja nicht nachzuvollziehen. Wir sozusagen wechseln auch die Abteilungen innerhalb des Pflegeheims und des Altenheims. Das heißt, wir sind Vektoren für sozusagen für eventuell für das Virus. Wir sind nicht entsprechend gekleidet. Wir haben noch nicht mal einen Mundschutz, sondern nur ein Visier. Während man im Krankenhaus sozusagen festgelegt hat, dass da die Menschen mit Mundschutz und Visier und Kittel und sonst irgendwas gepflegt werden sollen. Und das ist so weit gegangen, dass dann die Gewerkschaft hat dann einen sogenannten Schutzstopp ausgesprochen. Und das ist was relativ selten passiert. Das heißt, das hat aber zur Konsequenz, dass also die in diesem einen Pflegeheim haben sie gesagt, okay, ihr legt die Arbeit nieder, ihr betreibt keine Pflege mehr bei diesen Corona-Patienten, bis die Frage nicht geklärt ist. Und diese Frage geht jetzt an das Arbeitsschutzministerium oder sozusagen, es gibt eine Arbeitsschutzbehörde, die sowohl regional wie auch national agiert. Und diese Frage wird jetzt der Arbeitsschutzbehörde vorgelegt.
Und
wurde der Arbeitsschutzbehörde vorgelegt und da machte die zuständige Beamtin fasste den Beschluss, den wahrscheinlich auch alle von uns nachvollziehen können, sagen, nein, aber natürlich müsst ihr auch Mundschutz tragen. Also mindestens Mundschutz und Visier. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ja, sozusagen, war ja auch noch stand die Frage im Raum, haben wir überhaupt genügend Schutzausrüstung? Und so wurde halt von Seiten des Arbeitgebers argumentiert, also wir haben wahrscheinlich gar nicht genug und wenn wir jetzt anfangen, sozusagen alles zu verschwenden, dann haben wir es nicht später in der Pandemie, sozusagen, das war so ein bisschen die Argumentation. Aber die zuständige Beamte hat gesagt, nein, das hier ist, also steht außer Frage, also die Pflegekräfte müssen Mundschutz und Visier tragen, mindestens so. Und da wähnte man sich schon von Arbeitnehmerseite sozusagen auf Gewinnerseite und dann hat aber tatsächlich Stockholm Stadt, also Funktionäre von der Kommune Stockholm Stadt und ich weiß nicht, ob auch der Region interveniert, an nächsthöherer Stelle bei dieser Arbeitsschutzbehörde und haben darauf gedrückt, dass dieser Beschluss aufgeweicht wird. Und das ist jetzt sozusagen rausgekommen. Diese entsprechende Beamtin hat sich also gegenüber den Kollegen, den Journalistenkollegen da von dieser Investigativsendung gegenüber geäußert und gesagt, nee, ich bin dann von meiner Chefin angewiesen worden, beziehungsweise meine Chefin hat veranlasst, dass dieser Passus umformuliert wird in der Arbeitgeber macht eine Risikoeinschätzung und beurteilt dann, ob Mundschutz zu tragen ist oder nicht. Und der Grund.
Da waren dann die privaten Betreiber ganz generös und haben gesagt, ihr müsst keinen Mundschutz tragen.
Nein, genau, ihr müsst nicht. So, ist ja nicht so schlimm, ne? Und die Argumentation von Seiten der Stockholm Stadt war, dass man nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung hätte. Und das haben natürlich die Journalistenkollegen nachgeschaut und haben feststellen müssen, dass noch tags zuvor Lieferungen mit Mundschützen gekommen sind.
Mundschutz.
Mundschutz. Mundschützer.
Ja.
Die also locker für die Versorgung dieser Altenheime, wahrscheinlich der meisten Altenheime in Stockholm gereicht hätte, zumindest über einen Zeitraum von einigen Wochen.
Ja, ja, also kann man zumindest, kann man ja das Gefühl haben, dass der Schluss zulässig ist, dass die Infektion zumindest in diesem Altenheim, aber möglicherweise auch in anderen privaten Alten- oder Seniorenpflegeheimen, also auch damit zusammenhängt, dass bewusst entschieden wurde von den privaten Betreibern, erstens, dass kein Mundschutz erforderlich ist, und zweitens, die Möglichkeit durch Behörden eröffnet wurde, weil Druck auf sie ausgeübt wurde.
Genau. So. Und dass man also in einer Behörde eigentlich einen sinnvollen Beschluss gefasst hat, aber das auf lokal- und regionalpolitischen Druck hin dieser Beschluss wieder aufgeweicht wurde.
In guten alten Zeiten wären ja Leute dafür zurückgetreten. Ich vermute, in dem Fall ist das noch nicht passiert.
Nein, in guten alten Zeiten oder vielleicht in den neuen, besseren Zeiten wären solche Leute vielleicht da auch mal, untersucht man mal, ob das was mit Korruption zu tun hat. Ja. Also das ist ja, die Worte Korruption fielen auch in diesem Zusammenhang. Ne? Also dass vor allen Dingen die nächsthöhere Zuständige an dieser Arbeitsschutzbehörde, dass die sich hat korrumpieren lassen und also ist natürlich
ein Konjunktiv eigentlich oder möglicherweise ja. Hat korrumpieren lassen.
Ja, hat sich korrumpieren lassen, ja, offensichtlich. Ja, und auch hinterher fadenscheinig argumentiert. Und ja, und bei mir ist das halt Wasser auf die Mühlen, auf meine Mühlen, die da halt sozusagen, ich glaube nicht, dass. Also ich glaube nicht, dass nur die grundsätzliche Strategie hier in Schweden ein Problem ist. Möglicherweise ist sie das. Ich glaube es ja tatsächlich nicht. Aber das ist vor allen Dingen, was mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun hatte. Und siehe da Stockholm. Und dass das natürlich nicht in den Aufgabenbereich der Volksgesundheitsbehörde fällt, ja, sondern die sind für die große Strategie zuständig. Aber wenn natürlich die Umsetzung hapert. Wenn natürlich
so eine Umsetzung falsch läuft, ja, genau.
Genau. So, ob das wirklich, also sozusagen, ob das die, muss natürlich vorsichtig sein, ob das die einzige Erklärung ist oder ob man nicht hätte doch strenger sein sollen und so weiter. Das werden wir erst in 4-5 Jahren wissen. Ja. Aber sozusagen, ich finde, es riecht relativ stark danach. So, aber das ist auch, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mir auch ein Bild von der Stadt Stockholm gebildet habe und der sozusagen dem politischen Betrieb da, das vielleicht auch nicht ganz gerecht ist, aber ich habe so das Gefühl, dass da hinter den Kulissen auch ganz schön viel gekungelt wird. Ja? Also so ein bisschen wie in Bayern.
Schönes Schlusswort zu dem Teil, den wir besprechen wollten. So ein bisschen wie in Bayern. Jetzt muss ich aber letztlich schwer die Kurve zu bekommen zum nächsten Thema, das wir besprechen wollen. Auch schon das letzte. Nämlich Schwedens Corona-Strategie. Ich meine, du hast ja eben gerade schon was dazu gesagt, dass du meinst, dass es nicht prinzipiell gescheitert ist. Zumindest gibt es noch keine klare Erkenntnis, dass es gescheitert ist. Mhm. Aber im Vergleich zu euren Nachbarländern da oben oder auch Nachbarländern, steht ihr trotzdem schlechter da. Also
ja, Norwegen
und Island, also steht eh viel schlechter da als viele andere Länder, aber vor allen Dingen auch Norwegen und Island, die ja in der Nähe liegen. Und da hast du auch Erkenntnisse oder beziehungsweise kannst du was dazu erzählen, warum dem so sein könnte?
Ja, und das war dann der zweite Teil dieser Dokumentation, da ging es darum, also wie diese grotesken Unterschiede zusammenkommen oder zustande kommen. Und es wurde unter anderem auch Schwedens Teststrategie hinterfragt. Und nur ist es jetzt, und da wurde beispielhaft beschrieben, dass Island sozusagen von Anfang an mit viel Aufwand betrieben hat, zu testen und sie also intensiv und extensives also Infektionsverfolgung betrieben haben. Und da wird also, und da war dann auch die isländische Polizei mit involviert, ja. Und dann ging es sogar so weit, dass sie bei einem Risikokontakt, also genau wie das jetzt war, weiß ich nicht, ob die Person positiv war oder ein Risiko, ich glaube, sie war positiv. Und da hat die Polizei tatsächlich sozusagen alle 200 Kontakte, die diese Person an einem Tag hatte, ausfindig gemacht. Und das ist natürlich ein Aufwand, ja, der bewundernswert ist. Und jetzt ist das natürlich auch, sagen wir mal, so ein bisschen eine Ausnahmesituation bei der Person. Der Polizist meint, es handelt sich um eine Person, die sozusagen in sozialen Zusammenhang sehr aktiv ist, irgendwie im Chor singt, Theatergruppe und so weiter und auch noch sozusagen mehrere dieser Gruppen an einem Tag gesehen hatte. Und warum Schweden das am Anfang nicht gemacht hat und ähnlich in Norwegen auch, ne, in Kombination sozusagen mit strengeren Maßnahmen im Sinne eines Lockdowns, ja, und auch einer breit angelegten Teststrategie. Und
man muss dazu sagen, Deutschland 83 Millionen Menschen gerade, Schweden 10,2 ungefähr, also schon zu Deutschland schwer zu vergleichen. Und Norwegen hat dann nochmal ungefähr die Hälfte von Schweden, also nochmal 5,3 Millionen. Man kann also Schweden und Norwegen schon so ein bisschen vergleichen. Also man kann sagen, kleines Land, überschaubar, viel in Städten, wenig, oder also es gibt zumindest eine Ballung in Städten mit dann vielen Einwohnern. Ja, also.
Und genau, und man könnte jetzt, also ich glaube, wenn man mit Island und Schweden anfängt, so kann man sagen, okay, also das, was Island und Schweden natürlich deutlich voneinander entscheidet, ist erstmal die Bevölkerungsgröße. Die Isländer sind 350.000 Einwohner. Es gibt einen Weg rein, einen Weg raus nach Island. Das ist der Flughafen. Ja. Und also zumindest auch für Touristen, sicherlich gibt es auch Fischer, die irgendwie rausfahren und so, aber das ist sozusagen für die große, absolut relevante, große Masse des Personenverkehrs von und nach Island ist das der Flughafen. Und da haben sie es so gemacht, dass alle, die da ankamen, haben also so ein Stöckchen in die Nase gekriegt. Ja, und wurden dann erstmal bis zum Testergebnis in Quarantäne gesetzt. Und das kann man natürlich machen, wenn man ein kleiner Staat ist, und auch Island ist wohl organisiert, auch was das Laborwesen angeht, weil offensichtlich war es so, dass sie hatten umfassende Testkapazitäten, weil sie offensichtlich den Lachs auf Influenza testen. Es gibt also Lachs-Influenza oder irgendein Lachs-Virus, und weil die Testmethode, ja, die PCR prinzipiell dieselbe ist, ja, hatten sie also genügend Kapazität an Maschinen und wahrscheinlich auch an Reagenzien zur Verfügung, um das zu machen. So. Und ein bisschen kniffliger
wird es doch.
Ja, das ist schon so. Und aber da kann man sich dann halt auch vorstellen, also sagen, warum das den Isländern so gut gelungen ist. Und man kann dann auch im nächsten Schritt sagen, und trotzdem haben die Isländer auch eine zweite Welle gekriegt. Jetzt weiß ich, bin ich da nicht so up to date, aber nichtsdestotrotz, plötzlich tauchten auch Fälle, sozusagen, die nicht weiter nachverfolgbar waren, in der isländischen Bevölkerung auf. Ja? Und so, das zeigt halt, dass sozusagen selbst bei der besten Organisation ist es unerhört schwierig, eine solche Krankheit einzudämmen.
Wenn sie tatsächlich ähnlich viel getestet haben, kann man auch sagen, dass die zweite Welle auch noch ein bisschen stärker beziehungsweise länger war als die erste und jetzt die Zahlen auch noch ein bisschen höher sind. Aber es sind natürlich alles keine Zahlen, die vergleichbar sind mit Schweden oder Deutschland. Also da sind dann irgendwie, wenn an einem Tag, an dem sich viele Leute infizieren, sind das dann 106. Und insgesamt gibt es 5.400 Fälle auf Island oder in Island. Ja. 27 Todesfälle. Also das zu vergleichen, das...
Ja, genau. Ja, und aber also Norwegen grundsätzlich
kann man schon eher vergleichen.
Und genau, Norwegen wird ein bisschen kniffliger. Und da gibt dann die Reportage auch nur bedingt Antworten drauf. Meine Interpretation wäre prinzipiell eine ähnliche. Auch Norwegen hat ja im Prinzip nur einen großen Ballungsraum und das ist Oslo. Es gibt dann zwar noch sozusagen ein bisschen, sozusagen im weitesten Sinne größere Städte, Bergen, die liegen, aber Norwegen ist ja sozusagen relativ, sozusagen, je weiter man nach Norden kommt, relativ bergiges Land, ja, also, da findet nicht so viel Personenaustausch statt und die südliche Hälfte von Schweden, das heißt also bis hoch nach Stockholm, ein kleines Stückchen drüber, es ist ja sozusagen die Kommunikation, das ist relativ unkompliziert, beziehungsweise der Personenverkehr ist relativ unkompliziert. Du kannst mit innerhalb von 4 Stunden von hier aus nach Stockholm fahren mit dem Schnellzug. Das dauert 1,5 Stunden zu fliegen. Ja, und wenn du schnell fährst, fährst du in 6 Stunden mit dem Auto. Ja, sozusagen der Austausch hier ist größer. Ja. Und aber man muss schon sagen, sozusagen, ob das wirklich entscheidend ist. Das ist auch, also ist wahrscheinlich nicht, kann man nicht so ohne weiteres sagen. Und dass sie auch deutlich besser aufgestellt waren in ihrer Teststrategie. Und sozusagen im zweiten Teil der Dokumentation oder in der zweiten Hälfte des zweiten Teils kommt man dann darauf, dass was denn das Problem war, ja? Also warum man Schweden nicht in die Gänge gekommen ist mit dem Testen und warum man nur sozusagen priorisierte Patientenkategorien getestet hat oder priorisierte Bevölkerungskategorien getestet hat, hatte schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es die Testkapazitäten nicht gab. Und es ist sozusagen, und da begann dann so ein bisschen das Blame Game, ja, wer wie irgendwie zuständig ist. Und so wie ich es verstanden habe, hat die Volksgesundheitsbehörde gesagt, also natürlich wollen wir testen, wir wollen so viel wie möglich testen, aber wir verfügen nicht, wir haben nicht die Gewalt über die Testkapazitäten. In dieser Hinsicht ist Schweden ein Föderalstaat, das sind die einzelnen Regionen oder in Deutschland wären das die Bundesländer, die dafür verantwortlich sind und auch finanziell dafür aufkommen müssen. Und die haben gesagt, naja, also wir können nicht, beziehungsweise wir wollen das bezahlt haben, man hat sozusagen von einem Signal der Regierung und der Volksgesundheitsbehörde gewartet, ne? Ihr sollt das jetzt machen. Und glaube ich auch in der Hoffnung, dass sie dann sagen können, naja gut, jetzt haben wir Order von ganz oben gekriegt, jetzt soll aber auch sozusagen der Bund, ja, dafür zahlen. So, also die Regierung in Stockholm. Und die Regionen wollen nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben. Und man hat so das Gefühl, dass da sozusagen, wer sich zuerst bewegt, ja, hat verloren. Also keiner hat da...
Wie dir auf dem Fußballplatz.
Genau, so ungefähr, ja. Aber dafür hatte ich dich ja. Du musst mit langen Beinen... auf jeden Fall. Auch hier kommt man dann nicht so richtig zu einem klaren Ergebnis, weil es gab dann sozusagen, es wurde eine Person damit beauftragt, das auf nationaler Ebene sozusagen zu koordinieren. Die wird in dem Bericht so dargestellt, dass sie gesagt hat, ja, sie versteht nicht so richtig, warum das ein Problem war. Und der Chef der Volksgesundheitsbehörde, das ist nicht Anders Tegnell, sondern gibt es noch formell noch jemand über ihm, der sagt, also naja, also wir haben, unsere Hauptstrategie war natürlich auch so viel testen wie möglich, aber wir haben gesehen, dass die Regionen das nicht liefern können, also haben wir angepasst. Ja, und man hat so das Gefühl, die Regionen haben das dann als Entschuldigung dafür genommen, dass sie jetzt auch nicht in die Gänge kommen müssen, ja, beziehungsweise haben darauf gewartet, dass jetzt noch irgendein Signal von der Regierung kommt, dass das irgendwie bezahlt wird. Und die Regierung sagt, naja, also wir stehen auch für die Kosten gerade, jetzt fangt an, ja, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass den Schweden ihr eigenes Konsensmodell so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ja, und dass das dann dazu geführt hat, dass wir nicht schnell genug hier die Kapazitäten hochgefahren haben, auch weil es In Deutschland zum Beispiel gibt es ja sozusagen einen ausgebauten privaten Laborsektor. Das gibt es hier in Schweden nicht, sondern alle medizinischen Analysen werden im Prinzip im öffentlichen Gesundheitssystem gemacht. Und
das ist steuerfinanziert.
Und Steuern finanziert, zentral, also doch auch sozusagen regional zentralisiert, ja, dass also die Hauptlabore für Schonen liegen in Lund und Malmö. Bestimmte Analysen müssen dann nach Lund und Malmö geschickt werden. Ja, natürlich, die anderen Labore haben das dann natürlich auch sozusagen an den anderen größeren Krankenhäusern, haben dann natürlich auch, hätten natürlich auch die Kapazitäten gehabt, aber grundsätzlich gibt es sozusagen keinen privaten Pool, den man zusätzlich hätte ranziehen können, ja, oder verpflichten können, so wie man das dann in Deutschland gelöst hat. Ja. Und was möglicherweise auch noch eine Rolle gespielt hat, und das finde ich ja tatsächlich mit am interessantesten, ist, dass womöglich Schweden auch schon viel früher, das ist auch mein, also ich markiere das wieder, das ist meine eigene Interpretation, dass sozusagen es gibt die, so deutlich wird das in der Dokumentation nicht gesagt, aber dass wir womöglich auch schon viel früher das Virus hier hatten, noch bevor das mit Österreich eigentlich aktuell war. Weil also die Theorie jetzt ist ja, dass war lange, dass Schweden sozusagen seine Corona-Fälle aus Österreich importiert hat, weil viele Schweden auch nach Österreich zum zum Skifahren
Kurz, gefahren
sind.
Ja, ganz anderer Meinung.
Herr Kurz, nein.
Sie Ausländer das nach Österreich gebracht.
Genau. Tatsache ist es aber so, das sagt dann Tegnell in dieser Dokumentation, dass die Virusstränge oder Virusstämme, die am meisten vertreten waren, die kamen hier in Schweden, die kamen aus England und USA, aus England und Boston. Und das ist ja interessant, die kamen, das waren nicht die, die aus Italien nach über sozusagen Italien, Schweiz, Österreich eingeschleppt wurden, sondern die kamen irgendwo anders her. Ja. Und das könnte natürlich erklären, dass wir schon sozusagen ein viel breiteres Infektionsgeschehen hatten, bevor wir das so ein bisschen, wie es bei den Italienern war, ja, bevor wir das überhaupt kapiert haben. Ja. Und dass das auch eine Erklärung dafür ist. Und das wird nicht abschließend besprochen. Das lässt sozusagen Anders Tegnell in mehr oder nicht in einem Nebensatz, aber das sozusagen, das wird nicht weiter aufgegriffen, obwohl ich das eigentlich super interessant finde.
Gut, eine Sache muss ich noch zurückfressen zur Struktur von Norwegen. Also es gibt eine große Stadt, Oslo, mit fast 700.000 Einwohnern, also mehr als 10% der Gesamtbevölkerung. Und danach gibt es noch Bergen mit 300.000, Trondheim mit 200.000, dann 150, Stavanger. Und dann kommen wir langsam in den 100.000er Bereich. Also es gibt wenige große Städte. Aber Oslo natürlich mit dem Raum und dem Großraum und so weiter ziemlich prägnant. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Es war schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Ich finde, wir könnten mal wieder einen Gast einladen. Ich finde, wir könnten mal, na Peter, falls du uns hörst, wie es in der Wirtschaft aussieht, oder Frau Hertel, das wäre auch schön, wenn wir uns mal wieder zusammenfinden können. Also wenn ihr das hört, dann ja. Wir schreiben bestimmt bald und hoffen, dass wir dann mal wieder zusammenfinden an einem Dienstag oder wie auch immer. Also Jan, erstmal vielen Dank nach Schweden,
hier aus Hamburg. War gern geschehen.
Kein Nachthimmel bei dir, alles schon dunkel, bei mir im Keller auch alles dunkel. Genau. Und ich will nur noch mal daran erinnern, wir haben einen Telegram-Channel, Was erlaube Schweden. Den findet ihr auch in den Shownotes immer bei uns, bei allen Podcast-Diensten ist das zu finden. Und falls ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr gerne schreiben an waserlaubeschweden@jansegal.de. Das würde uns freuen. Und dürfen wir eigentlich diese krasse Sache, die uns passiert ist, berichten?
Ich dachte, wir machen einen kleinen Cliffhanger.
Es könnte sein. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Aber es könnte sein, dass tatsächlich Jan demnächst mal im Fernsehen zu sehen ist. Aber wir verraten jetzt ja nicht zu viel. Würde ich sagen, wollen wir es dabei belassen?
Wir belassen es dabei. Wir können dann innerhalb der nächsten Wochen vielleicht schon Näheres dazu erzählen.
Ja, dass du mal als Experte irgendwo auftrittst. Aber gut, ja.
Also, no, I'm a bitch for fame.
Okay, gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr wieder zuhört. Und ich hoffe, ja, dass wir es vor Weihnachten noch einmal schaffen. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir uns nochmal zusammenfinden würden.
Geil, so eine schöne Weihnachtsfolge.
Genau, wir machen eine schöne Weihnachtsfolge. Wir machen uns Gedanken, wie das dann aussehen wird. Euch vielen Dank, Jan, dir vielen Dank nach Malmö. Und ich würde sagen, bis bald.
Danke dir, Kiste. Mach es gut, schwing den Hut.